Liebe Gemeinde von unserem Herrn Jesus Christus, in der Bibel werden die Christen immer wieder angewiesen, zu beten. Also sich an Gott zu wenden und ihn um Sachen zu bitten, mit ihm zu reden, eben beten. Aber die Frage ist manchmal, für was sollen wir denn beten? Wir haben manchmal so unsere Anliegen, die Sachen, die uns gerade wichtig sind, die kommen wir schnell, aber dann irgendwann sind wir zu Ende. Und dann fragen wir uns, sollen wir morgen wieder genau das Gleiche beten? Wie können wir das Gebetsleben ein bisschen vertiefen? Der Apostel Paulus, der hat für die Christen in der antiken Stadt Ephesus gebetet. Und er erzählt uns in seinem Brief an die Epheser davon, was das er gebetet hat. Was das Priorität könnte auch für uns im Gebet haben. Wir haben bisher in den letzten Wochen 4 Gebetsanliegen schon aufgegriffen und wir werden heute das 5. anschauen. Wir haben gesehen, dass wir um Sehschärfe bitten sollen. Es geht natürlich um geistliche Sachen, nicht darum, dass wir keine Brille mehr brauchen, sondern darum, dass unsere inneren Augen, die Augen von unserem Herz für Gott geöffnet und scharf werden. Wir sollen um Hoffnung beten, wir sollen um Reichtum beten, um Kraft. Und heute werden wir anschauen, das Anliegen von Paulus, dass wir um Liebe beten sollen. Der Predigtext in Epheser 3, Vers 17 bis 19 ist abgedruckt auf dem Handout, das ihr bekommen habt. Und der Paulus schreibt dort ein bisschen vorher anfangen: Ich beuge meine Knie vor dem Vater. Also, er tut das Gebet in einer Haltung ausdrücken, er tut knüllen, er beugt seine Knie vor dem Vater. Und dann, damit ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr fähig werdet, zusammen mit allen Heiligen die Breite und Länge, die Tiefe und Höhe zu erfassen und die alle Erkenntnis übersteigende Liebe Christi zu erkennen, damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes. Ausgehend von dem Text werden wir das 5. Gebetsanliegen vom Apostel Paulus in 3 Schritte vertiefen. Erstens, unter welchen Voraussetzungen zeigt uns Gott seine Liebe? Zweitens, wie gross ist die Liebe von Gott? Und drittens, das Begreifen von der Liebe von Gott. Erstens, unter welchen Voraussetzungen zeigt Gott seine Liebe? Um es gerade von Anfang an zu sagen, der Versuch, die Liebe von Gott zu verstehen, ist eigentlich eine unmögliche Möglichkeit. In Epheser 3 betet Paulus darum, dass die Epheser die Liebe von Jesus erkennen können, die grösser ist als alle Erkenntnis. Also auf uns angewandt, wir sollen etwas verstehen, was grösser ist als unser Verständnis. Es ist also von Anfang an eigentlich klar, dass Menschen aus sich heraus die Liebe von Jesus gar nicht können fassen. Es ist etwas, was Gott einem aufzeigen muss. Und darum bittet der Paulus auch kurz vor unserem Predigtvers, sagt er, Gott, der Vater, er möge euch Kraft geben, euch stärken durch seinen Geist am inwendigen Mensch, damit ihr fähig werdet, die Liebe von Jesus zu begreifen. Es ist also ein übernatürliches Wirken von Gott durch seinen Geist, dass wir seine Liebe erkennen können. Gott befähigt Menschen, seine Liebe in Jesus zu begreifen, aber nach seinen eigenen Konditionen. Und die beiden Hauptbedingungen sind in der Bibel sehr deutlich. Erstens, es braucht Herz und Verstand. Und zweitens, es braucht die christliche Gemeinschaft. Liebe verortet mir automatisch im Reich der Emotionen, also im Herz. Wenn wir an Liebe denken, dann denken wir so an das Gefühl, an das Warme, das uns umgibt, an die unwiderstehliche Anziehungskraft an zu jemandem oder zu etwas. Wenn aber die Bibel sagt, Gott ist Liebe, dann ist das ein Wort, das nicht nur das Gefühl ansprechen möchte, nicht nur das Herz, sondern auch den Kopf, auch den Verstand. Und allgemein redet die Bibel zu Herz und Kopf, zum Gefühl und zum Verstand. Je nachdem, was wir für einen Charakter haben, tun wir eher auf das Gefühl oder eher auf den Verstand antworten. Es gibt die, die sagen, ja, ich spüre einfach nichts dabei, darum sagt es mir nichts. Oder die anderen, ja, solange ich es nicht fassen kann, weiss ich, ich muss das rational verstehen, sonst sagt mir das nichts. Und die Bibel möchte beides zusammenbringen und macht das einmal wieder. Ein ganzheitliches und vollständiges Bild von der Liebe von Jesus haben wir nur, wenn unsere Gedanken und Gefühle mit dabei sind. Und das wird deutlich in der zweiten Bedingung, wo nötig ist, um die Liebe von Jesus zu begreifen, nämlich die Gemeinde, die christliche Gemeinschaft. Die Liebe von Gott, die wird in der Gemeinschaft entdeckt. Und das ist in der ganzen Bibel klar. Der Paulus betet im Epheserbrief darum, dass alle Heiligen miteinander fähig werden, die Dimension von der Liebe von Jesus zu begreifen. Die gelebte Liebe innerhalb von der Gemeinschaft von Christen, von Jesus-Nachfolgern, ist ein Spiegel von der Liebe von Gott. Wir sollen miteinander umgehen, so wie Gott mit uns umgeht. In der Liebe der Christen untereinander wird die Liebe von Gott sichtbar. Wie gesagt, da geht es in erster Linie darum, dass wir Liebesgefühl haben zu anderen Christen, sondern da geht es um die tatkräftige, handfeste Liebe. Wir sollen einander helfen in der Not, miteinander tragen, dort, was schwer ist. Und da merken wir, dass das Verstehen im Kopf genauso wichtig ist, damit man merkt, wie die Liebe überhaupt aussieht, damit wir sie im Alltag leben können. Aber auf mich allein gestellt wäre ich nicht fähig gewesen, die Liebe von Gott in Jesus zu begreifen. Und das hat seinen Grund in der Natur von dieser Liebe von Gott in Jesus. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Wie gross ist die Liebe von Gott? Gott zeigt sich uns in Jesus. Und seine Liebe zeigt sich uns in Jesus. Wir lesen im Predigtext, dass der Paulus ganz spezifisch darum betet, dass wir die Liebe von Jesus mögen begreifen. Also nicht irgendeine Liebe, nicht die Liebe von, er erinnert auch von Liebe allgemein, sondern die Liebe von Jesus Christus. Und diese Liebe porträtiert er in vier Dimensionen. Die Antike hat nur die üblichen 3D gekannt. Länge, Breite und Höhe. Das, was wir auch zu einem 3D-Bild zusammenfügen. Und der Paulus fügt noch die Tiefe hinzu und macht daraus 4D. Er redet von der Breite und Länge, die Tiefe und Höhe. Und damit wird deutlich, dass Gottes Liebe unser Verständnis übersteigt. Wir denken in 3 Dimensionen, die 4. kommt dazu, die der Paulus nennt. Und um uns seine Liebe vor Augen zu malen, hat uns Jesus 2 Sakramente geschenkt. Wenn wir von Sakrament reden, das klingt so super cool, aber das ist eigentlich einfach der Erweis von der Liebe von Gott an uns. So wie Gott an uns handelt zur Rettung. Und wir haben heute beides in dem Gottesdienst vereint. Taufe haben wir schon gehabt, das Abendmahl werden wir noch feiern. Im Taufe und Abendmahl wird sichtbar, wie gross das die Liebe von Gott zu den Menschen ist. Und wir setzen Taufe und Abendmahl oft einfach als selbstverständlich voraus. Das machen ja alle überall schon seit 2000 Jahren, aber das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Taufe ist die Aufnahme in die Gemeinschaft der Nachfolger von Jesus. Das Abendmahl erinnert uns an unsere Taufe, also daran, dass wir zu dieser Gemeinschaft gehören. Und die Gemeinschaft von Jesus Nachfolger, die besteht aus Menschen, die zu Gott gehören, also die mit Gott im Reinen sind. Gott setzt Maßstab. Er ist so heilig, dass nichts Böses oder Ungerechtes in seine Nähe kommen kann. Alles, was böse und ungerecht ist, das wird ausgemerzt in seiner Nähe. Wir Menschen zeichnen uns aber dadurch aus, dass wir eine durchzogene Biografie haben. Wir finden in jedem Leben Gutes, vielleicht sogar sehr viel Gutes, aber wir finden auch Schlechtes, Böses und Ungerechtes. Wir sind darauf bedacht, dass wir das möglichst im Gleichgewicht halten. Hauptsache, das Gute überwiegt. Dann denke ich, ja, ich bin eigentlich doch ganz ein flotter Typ. So schlimm bin ich ja doch nicht. Schau mal den anderen an. Wir sind zufrieden. Aber die Rechnung funktioniert bei Gott nicht. Die geht nicht auf. Er schaut am Schluss nicht im Gesamtdurchschnitt, bist du gerecht oder ungerecht, gut oder böse gewesen, sondern jede einzelne Tat, jede einzelne Schuld, Sünde, das Böse, das Schlechte, das Ungerechte, das wird von ihm eine entsprechende Bestrafung nach sich ziehen. Wir müssen uns dafür verantworten. Aber da kommt die gute Botschaft von Jesus ins Spiel. Das, was in der Taufe eben gezeigt wird. Da greift die grosse Liebe, von der Paulus redet und uns wünscht, dass wir sie erkennen. dass nämlich Gott uns nicht einfach dem Gericht überlassen hat, wie das wäre das Gerechte. Jeder Mensch trägt Konsequenz für seine eigene Schuld. Aber das würde uns das Verderben bedeuten. Und das hat Gott nicht wollen. Nicht wollen. Und darum lässt er Gnade über Recht walten und vergibt den Menschen ihre Schuld. Das hat auch der Psalm 103 davon geredet, wo wir voran gehört haben. Aber weil Gott eben gerecht ist, kann er nicht einfach alles unter den Teppich wischen. Das geht nicht. Dann wäre er ja ungerecht. Wenn jemand vor einen Richter kommen würde, einen Mörder, und dann würde man sagen, ja, alle Fakten sprechen gegen den Mörder. Er hat wirklich jemanden getötet. Es ist etwas passiert. Und dann sagt der Richter, also, es ist ganz klar, du bist schuldig. Aber heute habe ich einen guten Tag und darum vergebe ich dir. Es gibt keine Strafe, du bist frei. Zu Recht wird die Gesellschaft empört sein. Und die geschädigt sind, würden die Welt nicht verstehen und mich würde den Richter absetzen. Das geht nicht. Und das, was auf menschlicher Ebene klar ist, da haben wir manchmal das Gefühl, dass es bei Gott ganz anders ist. Er kann ja einfach vergehen. Er ist ja Gott. Aber er ist ein gerechter Gott. Auch er kann nicht einfach sagen, ja, du bist zwar ein Lügner und ein Dieb und überhaupt, aber ist egal, ich habe heute einen guten Tag, ich vergib dir. Das geht nicht. Die Strafe muss sein. Was er gemacht hat, ist, dass er jemanden geschenkt hat, der die Strafe auf sich nimmt. Der sozusagen die Buße zahlt. Der für uns die Strafe stellvertretend übernimmt. Und das hat Jesus am Kreuz da. Das hat Gott ohne Zwang, aus freiem Willen gemacht. Eben aus Liebe. Und weil Jesus für unsere Verfehlungen die Strafe auf sich genommen hat, darum ist unsere Schuld vergeben. Wir müssen uns bewusst sein, Jesus hat sein Leben nicht hingegeben für uns, wo wir schon bewiesen haben, eigentlich möchten wir ganz gute Menschen sein. Eigentlich möchten wir nicht lügen und nicht stehlen und so weiter. Wir möchten ganz gerecht leben, aber wir schaffen es halt nicht. Sondern Jesus hat sein Leben für uns hingegeben, wo wir nichts von ihm wissen wollten und ihn abgelehnt haben. Das ist vergleichbar damit, wenn wir uns wieder aufopfern für jemanden, wo wir nicht ausstehen können. Oder jemanden, der uns immer das Leid wirkt. Wir wissen, der Mensch, der hasst uns, aber ich gebe mein Leben für ihn hin. Das ist nicht wirklich menschlich. Das ist eine bedingungslose Liebe. Das ist eine handfeste, eine tatkräftige Liebe. Und diese Liebe hat Gott uns gezeigt. Und das bringen wir in der Taufe und im Abendmahl zum Ausdruck. Jesus liebt mich. Jesus liebt uns. Obwohl ich durch meine Sünden von ihm getrennt war. Aber er hat alles hingegeben, damit wir mit ihm und bei ihm sein. Liebe Gemeinde, wenn du das nicht glaubst, dann ist deine Taufe, insofern du getauft bist, eine leere Handlung gewesen. Und du solltest nicht am Abendmahl teilnehmen. Aber wenn du das glaubst, dann ist deine Taufe der Beweis von Gottes Liebe zu dir. Und jedes Mal, wenn du am Abendmahl teilnimmst, versichert dir Gott einmal mehr, ich liebe dich, deine Sünden sind dir vergeben, du gehörst mir. Und das führt uns zum dritten und zum letzten Punkt. Die Liebe von Gott begreifen. Das Abendmahl feiern wir nicht einmal oder zweimal im Leben. Da in Uerken feiern wir es ungefähr einmal im Monat, so im Durchschnitt. Als Christen nehmen wir ein Leben lang daran teil. Wir haben also ein Leben lang Gelegenheit, um versuchen zu verstehen, besser zu verstehen und zu vertiefen, was die Liebe von Gott in Jesus für uns bedeutet. Wir können ein Leben lang darüber nachdenken, wie gross das die Liebe von Gott ist für mich. Dass er Mensch geworden ist. Dass er mir meine Sünden vergeben hat. Und dass ich zu der Familie von Gott gehöre. Und wenn du meinst, dass du die Liebe von Gott begriffen hast, dann hast du entweder nicht verstanden, wie gross das die Liebe von Gott zu dir ist, oder du unterschätzt das Ausmaß von deiner Sünde. Weil Evangelium heisst, in mir selber bin ich sündiger, als ich es jemals hätte glauben können. Aber in Jesus Christus bin ich geliebter, als ich es jemals hätte hoffen können. Um die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe von dem Evangelium zu begreifen, brauchen wir göttliche Hilfe. weil es ist eine alle Erkenntnis übersteigende Liebe. Es liegt also in der Natur der Liebe von Gott, dass wir zum Beten angeregt werden und Gott bittet, hilf uns, dass wir das Unbegreifliche können begreifen. Und das tönt wie ein Widerspruch in sich selber, aber genau davor redet Paulus. Es führt uns vor Augen, dass wir nie ein allumfassendes Wissen um die Liebe von Gott werden haben. Unser Wissen um die Liebe von Jesus gründet sich in der Erfahrung. Wir haben seine Liebe am eigenen Leib erlebt. Er hat uns befreit aus der Macht der Sünde. Und, je mehr wir darüber nachdenken, je mehr wir uns in der Bibel darin vertiefen, je länger wir mit Jesus leben und je mehr wir darum beten, dass Gott uns hilft, seine Liebe besser zu begreifen, desto ein grösseres und tieferes Verständnis werden wir für diese Liebe entwickeln. Und doch werden wir diese Liebe nie in allen ihren Dimensionen können begreifen. Und so hebt uns die Auseinandersetzung mit der Liebe von Gott nöch bei ihm selber. Weil je mehr wir von seiner Liebe begreifen, umso mehr werden wir davon verstehen und sie auch fühlen. Und auf diese Weise wird uns die ganze Fülle von Gott erfüllen. Das ist der Abschluss von dem Predigtext. Das heisst, wir werden in einer immer engeren Verbindung mit Jesus leben. Und letztlich ist das alles, was das Leben von einem Christ ausmacht. Mit Jesus leben, jeden Tag. Wir werden jetzt nach der Predigt das Lied «Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart» singen. Das ist ein Lied von Gerhard Terstegen und der hat vor etwa 250 Jahren gelebt, vielleicht sogar 300. Und die Worte von dem Lied, das Lied, das zeigt eine Auseinandersetzung mit der Liebe von Gott, die für uns eher fremd daherkommt, weil wir sind uns so etwas nicht mehr gewohnt. Dass man so über Liebe schreibt und über Liebe zu Gott. Ja, das Lied ist etwa 270 Jahre alt und das merkt man auch an der Sprache. Es ist eher fremd wahrscheinlich und vielleicht auch teilweise ein bisschen schwer verständlich. Aber es ist ein Beispiel von einem Mensch, von einem Lied, das sich über 250 Jahre lang gehalten hat. Wenn ihr daran denkt, wenn ihr jetzt überlegt, welche Lieder aus den 90ern sind noch bekannt. Das werden wenige sein. Das sind wirklich die, die Hits sind. Und das Lied von Gerhard Terstegen, «Ich bete an die Macht der Liebe», ist so ein christlicher Hit. Klar, wir haben fast 1000 Lieder in unserem Kirchengesangsbuch. Das ist eigentlich viel zu viel. Die kann man gar nicht alle kennen. Und viele sind auch uralt und überhaupt staubig und so weiter. Aber dass das Lied noch vorkommt, es sind viel, viel mehr geschrieben worden in diesen 300 Jahren. Das Lied hat sich erhalten. Weil es vielen Menschen etwas bedeutet hat. Vielleicht, oder ich hoffe, dass euch das Lied auch anregt, zum Nachdenken darüber, wie rede ich über die Liebe von Gott und wie empfinde ich die Liebe von Gott.